Herzlich willkommen zu Sneaky Man, die Episode 182, Double Team Supreme. Ihr müsst euch das jetzt so Tenacious D-mäßig vorstellen, wie bei, welcher Song war das mit Double Team?
Ich kenne nur Double Dragon und Tag Team.
Double Dragon ist auch gut. Die Line Double Team Supreme ist, ich liefere es nach der Pause nach, welcher Tenacious D-Song das war. Ist auf jeden Fall vom ersten Album, das ist sehr großartig, das ist der, wo sie Sex haben. Zu zweit. Mit einer Frau. Das ist nicht, worum es Double Team, worauf Double Team Supreme anspielt. Wir sind übrigens Sneaky Monday, der Podcast über die OV-Sneak in Frankfurt am Main im Metropolis. Und wir, das sind heute, habt ihr schon gehört, der Sam aus Hausen.
Gute.
Und die Helena von nebenan.
Guten Abend.
Und wir haben mitgebracht vielerlei Filme, die wir im Februar in der Sneak gesehen haben. Zunächst mal Night Swim, der, da kann man Double Team irgendwie höchstens auf die zwei Filme machen, ansonsten ist nichts Double Teamig da dran. Ist eine dieser Blumhouse PG-13 Horrorsachen. Dann Miller's Girl, da geht es um ein Dream Team, würde ich sagen. Lisa Frankenstein, weiter Lisa und die Kreatur, noch ein Team. Die Driveaway Dolls, zwei Mädels, we're going south together. Und ein Dream Team hinter der Kamera, im Regiestuhl, beim Schreiben. Ich weiß, sie hat offiziell keinen Director's Credit. Anywho, kommen wir später dazu. Und Dune, well, naja, das schreibt sich doch von selbst. Das sind die Filme, die wir haben. Das sind die Leute, die wir haben. Außerdem habe ich noch ein Bier. Wir haben alle Bier. Ich habe Altersvorsorge von BrewDog, was ich nicht empfehlen kann. Die beiden anderen haben Hazy Jane. Und mal sehen, wer es schafft, das zu trinken, ohne dass es explodiert. Ah, ich habe unnötig gewarnt.
Cheers. Nachträglich.
Ja, tschüss, stimmt. Prost, oh, mit Dosen anstoßen. Das ist super. Podcast, ihr zwei. Aber, ja, Altersvorsorge schmeckt schäbig, aber der Name ist geil. Aber Hazy Jane schmeckt gut, oder?
Ja, ist gut. Ist ein IPA.
Yes, it is.
From New England.
Ah, das passt ja zu nee, es passt überhaupt nicht zu Lisa Frankenstein. Oder? Lisa Frankenstein war New Orleans. Das ist eine ganz andere Richtung. Okay, hey, guter Zeitpunkt, um in die Pause zu gehen, bevor ich mehr Quatsch erzähle. Und dann hören wir uns zurück zu Night Swim. Everything you fear is under the surface. Night Swim ist der einer der neuen Blumhouse-Filme. Mittlerweile gibt es noch mehr neue Blumhouse-Filme. Sogar einen Blumhouse-Film, über den wir in der nächsten Folge sprechen werden. Genau. Und der Film ist von Bryce McGuire. Der hat vorher, wie das oft so bei so Horrorfilm-Regisseuren ist, einen Kurzfilm gemacht mit demselben Titel und mehr oder weniger denselben Inhalt. Den Kurzfilm kann man kostenlos auf YouTube sehen. Und im Prinzip habt ihr die coolsten Sachen vom Film auch schon, wenn ihr den
oh, das ist praktisch.
2 bis 5 Minuten, ja. 2 bis 5 Minuten Film euch auf YouTube gebt, ist am 8. Februar angelaufen mit wenig Begeisterung insgesamt. Aber Sam, erzähl doch erstmal, worum es geht.
Wir haben einen jungen Baseballspieler.
Stimmt.
Ray Waller, der krank wird und nicht mehr spielen kann. Und ja, mit seiner Familie umzieht. Ich weiß nicht, was da nochmal genau dahinter steckt. Jedenfalls ist es super, dass das Haus einen Pool im Garten hat, weil man dort gut Physio machen kann.
Ich glaube, die ziehen irgendwie immer wieder um wegen seiner Behandlung, wegen den Spezialisten, oder?
Ich dachte, sie sind vorher immer umgezogen wegen seinem Job.
Ja, und dann ziehen sie jetzt ein letztes Mal um.
Genau, und jetzt to settle down.
Aber wegen Baseball, da zieht man doch nicht.
Wenn er die.
Ständig die Mannschaft wechselt? Halt,
ich weiß nicht, wie das funktioniert.
Oder er ist immer auf Tour irgendwie.
Ich hätte wirklich verstanden, dass die schon öfter umgezogen sind wegen seinen Behandlungen. Aber so. Ich kann mich auch irren. Aber ja, jetzt Pool, genau.
Wie auch immer, ja. Also, der Film eröffnet mit der Vorgeschichte von diesem Pool. und dann sehen wir so: neue Opfer ziehen dort ein. Das ist so ein bisschen so Wishing Well, ne?
und ein bisschen Shining.
Ja.
Also weil nicht alle von der Familie
weil davon der Vater sich entfremdet
betroffen sind, genau, sondern primär der Vater. Und ja, du hast schon Wishing Well, also es, der Pool gewährt Wünsche, aber er fordert auch seinen Preis. Ich fand ihn okay. Also vielleicht noch, Vincent White Russell spielt den Ray. Ja. Der macht einen ganz guten Job, fand ich. Mag ich, finde ich immer sympathisch. Ja.
War er nicht auch Baseballspieler? White Russell, bevor er dann auch Schauspieler wurde, weil seine Eltern.
Das hattest du, glaube ich, erwähnt, oder?
Ich weiß, ja, weiß ich nicht. Ich dachte, er wäre auch Baseballspieler gewesen, bevor er sich dann.
Der Schauspieler, seinem Vater.
Und seiner Mutter.
Ja, natürlich, ja.
Da. Also sein Vater ist Kurt Russell und seine Mutter ist Goldie Hawn. Heißt sie wirklich Goldie Hawn?
Oder ist es ein Künstlername? Ich weiß es nicht.
Ich meine, Kurt Russell ist ja auch ein Künstlername, oder?
Ja, er ist Kurt Vogel. Ja.
Du meinst, keine Eltern würden ihr Kind nach einem Goldfisch benennen?
Ist Wyatt ein Goldfisch?
Goldie.
Ach so. Also, du meinst eine Generation früher. Ich will so, Russell Terrier, alles sehr tierische Familie. Auch ein schöner Titel. Ja, also das ist irgendwie, horrortechnisch ist es relativ zahm. Und also, was man an Grusel mit dem Pool machen kann, hält sich halt irgendwo in Grenzen. Es ist aber schön, weil es ist einer dieser Horrorfilme, wo man auch bei Tag nicht sicher ist. Was ist, also, ich weiß, mittlerweile ist das Horrorgenre so weit, dass das Klischee nicht mehr gilt. Aber auch hier wieder, das weiß ich noch, hatte mir ganz gut gefallen. Ansonsten ist echt jetzt so 2 Monate später ist der Film sehr, sehr vergessen. Also es gab ein paar nette Gruselmomente und Wasser im Pool, Hände im Pool.
Ja, also der
Haare Film, im Pool, wollte ich sagen. Mann, Haare im Wasser.
Der Film kann sich nicht so entscheiden, welcher Natur und welchen Ursprungs und wie das tatsächlich funktioniert.
Ja, na, geht.
Widerspricht sich dann so ein bisschen selbst und die Ideen wiederholen sich und die also, Monster, die da erscheinen, sind so ein bisschen so
generisch.
Ja, warum sind die da? Wer sind die? Warum?
Ich finde es aber schön. Also der Film hält sich bedeckt mit
also für
Auflösung
die
und ja. Erklärung. Das finde ich eigentlich gut. Ja. Brauche ich auch nicht. Aber es gibt dann irgendwann, da sind wir schon fast im Spoilerbereich, aber es gibt irgendwann doch so ein kurzes Erklärungsmedley, wo halt völlig random so diese Standard-Horrorfilm-Zeitungsausschnitte gezeigt werden und so eine historische Geschichte dahinter angedeutet wird. Ja. Das wird aber dann nicht mehr richtig auserzählt und das ist so ein bisschen so, ja, tick the box, das wollten wir irgendwie auch noch haben, haben aber nichts draus gemacht.
Ja, und wieso das dann nur den einen Pool betrifft, macht keinen Sinn.
Das passt nicht zu der Geschichte, die sie dann dazu geben, ja. Trotzdem fand ich, die Erklärung gab noch mal so ein bisschen netten Gänsehaut-Finale. Boah, ich kann kein Deutsch heute.
Und dann im Finale kriegt die ganze, kriegt das Unterwasser-Szenario dann noch mal, hat mich sehr an The Sunken Place von Get Out erinnert.
Ja, stimmt. Es ist, glaube ich, es ist oft ein Problem, wenn aus einem guten Horror-Kurzfilm ein Langfilm wird, weil im Kern, im Zentrum steht eine gute Idee, wie bei Lights Out oder Don't Breathe, ich verwechsel das immer. Ich habe sogar verwechselt, als ich die geschaut habe. Wie heißt der, wo man, Hush ist auch wieder ein anderer Film. Wie heißt der Horrorfilm, wo sie keine Geräusche machen dürfen? Nicht Quiet Place. Egal.
Bird Box. Mit der Sandra Bullock.
Ja, nee, den meinte ich auch nicht. Egal, der Punkt ist, du hast halt eine Idee und die kannst du nicht wie Bilbos Leben, wie Butter über zu viel Brot verteilt. Das kannst du nicht, also das trägt sich nicht. Trotzdem fand ich war okay unterhalten. Ich bin dem Film nicht böse für den Abend. Aber ja, also bei mir würde okay, 2. Also jetzt wäre ich wirklich bei 2 Sternen. Damals habe ich ihm, glaube ich, 2,5 gegeben. Aber jetzt würde ich sagen 2, weil tut nicht weh, aber braucht man auch nicht. Helena, was meinst du? Fangen wir mal bei dir an.
Tut nicht weh, aber braucht man
auch nicht. Ja, und deine Wertung?
Muss ich gerade nachschauen. Weiß ich nicht. Ja. Übrigens, aber ich kann
Du musst nicht deine IMDb-Wertung geben.
Ich habe keine IMDb-Wertung. Ja. Aber ich kann sagen, dass sie tatsächlich Goldie heißt. Ihre Schwester hieß Patty. Heißt Patty.
Auch nicht besser.
Oh, anderthalb. Ich habe einen und einen halben Stern, habe ich dem Film gegeben.
Und was würdest du ihm heute geben?
Einen und einen halben Goldfisch. Ja, so, ja.
Und warum? Erzähl doch auch nochmal, nein, was dir gefallen hat.
Ich habe alles vergessen. Ich weiß auch nur, dass dass der Pool besessen ist und Wyatt Russell die Hauptrolle spielt und Carrie Condon dann die starke Frauenfigur, die dann die starke Mutter, die die Familie beisammenhalten muss und die dann am Ende halt alle rettet.
Ja, ich erinnere mich überhaupt nicht mehr.
Was? War das jetzt ein Spoiler?
Nee. Tut mir leid. Nee, gar nicht. Hallo?
Ach so, ja. Ich erinnere mich.
Ja.
Spoiler. Tut mir leid, da habe ich irgendwie jetzt nicht dran gedacht, weil ich...
Weil der Film so belanglos ist.
Ja. Aber ich weiß auch nicht mehr, ob sie auch alle rettet. Keine Ahnung.
Oh, geschickt.
Ich habe dem Film 1,5 Sterne gegeben.
Fair enough. Jetzt mal ganz kurz. Ich weiß, ich habe es selber aufgeschrieben. Aber Carrie Condon, wen spielt sie in Benches in the Shining?
Ist
sie
die Schwester von.
Schwester, also die, mit der.
Von Colin Firth.
Zusammenlebt. Ne?
Genau, die genau. Schwester. Ja.
Nicht der Esel.
Colin Farrell.
Ja.
Oh, stimmt. Der andere. Was weiß ich.
Gorgeous, ist gorgeous. genau, aber bei Three Bill, anywho. Samuel.
Ich war ziemlich gelangweilt.
Beim Film schon?
Ja, schon. Anderthalb.
Oh, muss ich jetzt hart kämpfen? Wenigstens zwei, come on.
Das ist so für so ein Einsteiger-Horrorfilm ist so gut. Das ist so wie wenn du anfängst mit dem Schwimmen, ja? Musst du auch erst ins Nichtschwimmerbecken. Und so ist das bei
mit Schwimmflügeln.
Mit Schwimmflügeln.
Genau. Ja, okay, mit Schwimmflügeln kriegt er 2 Sterne.
Und so ist das bei diesem Film auch. Wenn du halt in den Horrorpool der Horrorfilme.
1,5 Goldfische und ein halber Schwimmflügel.
ich werfe ja auch oft mit dem Satz Einsteiger-Horrorfilm um mich. Aber. Einsteiger-Horrorfilm verteidigt einen Film, finde ich, nur dann, wenn wir ihn nicht wertschätzen, weil wir das Standardvorgehen schon kennen. Jetzt ist aber bei dem Film, finde ich, der Grundansatz an sich kreativ und neu, nur der Film nicht so gut.
Was war denn daran kreativ und neu? Ich weiß nicht mehr, warum
der Swimmingpool.
Das Swimmingpool schon verflucht war.
Ja, wir haben keinen Spoilerbereich aufgemacht, das können wir nicht sagen.
Also ich weiß es auch nicht mehr.
Wir können nicht sagen, dass irgendwas mit diesem Sumpfland war und das war schon immer verflucht, weil die Vorväter da irgendwelche
Indianerfriedhof, so wie.
Nee, kein Indianerfriedhof. Wir haben alle Indianerfriedhof gerufen während des Films, aber es war kein Indianerfriedhof. Es war eine andere Geschichte. Da muss ich drüber
nachdenken, was passiert ist.
Ich hab's doch gerade erzählt.
Ja, egal. Keine Ahnung.
Der Punkt ist, auch wenn ich eigentlich dafür kämpfen möchte, dass der Film 2 Sterne kriegt, das Einsteiger-Horrorfilm-Argument zieht bei dem Film nicht, weil er nicht so sehr den gängigen Klischees folgt. Der Film ist tatsächlich, ich möchte es eigentlich nicht sagen, aber das schlechte, langweilige an dem Film ist schon intrinsisch in den Film eingebacken und nicht, weil es ein Einstiegshorror ist. Weil du guckst ihn ja nicht und denkst so, ha, ja, habe ich schon gesehen, ah ja, das ist wie The Shining. Okay, vielleicht die Geistersache so ein bisschen, aber okay, 1,5 Sterne. Also wenn das Einzige ist, was ihn retten würde, muss ich sagen.
Das einzig Innovative ist doch der Swimmingpool, dass der, also.
Ja, weil der ist ja auch die ganze Zeit da.
Ja.
Also es ist Swimmingpool, es ist bei Nacht, es ist bei Tag, auch gruselig bei Tag, das ist der Punkt. Es ist das Böse aus der Familie heraus und was dahinter steckt. Und dann diese Eltern-Kind-Sache, also das sind die also es ist ja durchaus nette Ansätze.
Mhm. Also kriegt er da doch einen halben Stern mehr?
Nee, wenn ihr den schlecht findet, dann haben die ja nicht gezündet. Also neue Ideen machen ja auch keinen guten Film. Ich wollte ihn halt nur, also ich finde ihn als seichten Horrorfilm ganz okay.
Ja, dann meinetwegen zwei, also.
Scheiße. <egal. lacht> Hauptsache, wir reden gleich über Miller's Girl endlich.
Ich weiß es wirklich. Ich kann mich an Wyatt Russell erinnern. Der hat einen soliden Job gemacht und
Pool sauber gehalten.
Ja.
Ist zweimal reingefallen. Ist er zweimal rein? Ist einmal reingefallen, ne? Also einfach mit der Plane. Das war schon eine gute Sequenz.
Das ist mir auch mal passiert als Kind.
Oh, damn. Aber ihm ist als Erwachsener passiert. Du wusstest das nicht besser. Er hätte es besser wissen müssen.
Genau, überhaupt diese Plane zu holen, um den Pool abzusichern. Die Plane hält den Pool laubfrei, aber nicht.
Wenn, müsstest du die sicher schon hart spannen. Also so wie sie da liegt, ist sie offensichtlich eher ein Sicherheitsrisiko.
Ja, genau.
Fairerweise, der Pool war auch naja. Okay, mittlerweile ist mir eigentlich egal. Anderthalb oder zwei?
Anderthalb.
Ja, okay. Siehst du, solange einer hier starke Gefühle dazu hat. Und starke Gefühle ist eine schöne Überleitung zu Miller's Girl gleich nach der Pause. Write what you want. It's Miller time. Miller's Girl. Jade Haley Bartlett, kenne ich nicht, hat einen Film gemacht, der am 14.03. rausgekommen ist. Das heißt, der ist noch relativ frisch. Stimmt, der wird auch gerade immer noch hier überall beworben. Kam auch nicht gut an bei den Kritikern. Nicht so schlimm wie Night Swim, aber auch nicht viel besser. Dabei mit Knickknack Jenna Ortega und Knickknack Martin Freeman ist eigentlich für alle was dabei. Und ich habe verstanden, Helena, eigentlich hätte der Film dir gefallen sollen.
Ja.
Hat er aber dann doch nicht.
Nein.
Und du wirst jetzt erzählen, worum es geht. Ich habe dich dran geführt. Ich hab den Film nicht gesehen. Sam und Helena haben ihn gesehen. Das heißt, ich bin jetzt ein bisschen ruhiger. Ihr werdet es kaum merken. Ich verspreche es euch.
Also, wir befinden uns in Amerika. Auch New Orleans, ich weiß nicht. Irgendwo in den Südstaaten an einer Highschool.
USA.
Und unsere Protagonistin, Kyra Sweet, gespielt von Jenna Ortega, lebt in einer riesigen Villa. Ihre Eltern sind ständig auf Reisen. Sie hat alles, was sie sich wünscht.
Oder hat alles, sie Bücher?
Sie hat Unmengen an Bücher, aber sie will so viel mehr. Die Sehnsucht treibt sie nach draußen, aber sie kommt halt nicht raus. Deshalb besucht sie in ihrer Highschool einen Kurs für kreatives Schreiben. Und wer ist dort der Lehrer?
Bilbo.
Morgan Freeman, wollte ich schon sagen. Martin Freeman spielt ihren den Dozenten dort.
Spielt den Dozenten.
Der früher halt, also er hat mindestens ein Buch geschrieben und rausgebracht. Ist jetzt aber in dieser Highschool stecken geblieben, weil er eine Blockade hat. Mhm. Und dann kommen sich die beiden ein bisschen näher. Erst ist es so ein harmloser Flirt und dann wird daraus ein bisschen mehr. Ulala. Und dann ist es, schwappt das so dahin und wird nicht viel mehr als eine gute Fanfiction.
Der Satz war oft gefallen in euren Diskussionen zu dem Film.
Ja, ist so der feuchte Traum von, keine Ahnung, Martin Freeman Fangirls oder so. Jenna Ortega spielt mehr oder weniger Wednesday.
Kann man sie verübeln?
Nein, sie hat wahrscheinlich das Beste aus der Rolle gemacht. Die Drehbuchautorin und Regisseurin ist auch sehr jung. Alles ihr Debüt oder ein Langfilmdebüt vielleicht.
Mhm.
Also ist so bis jetzt das Größte, was sie auf die Beine gestellt hat. Und ist halt so, okay, ist nicht Lolita, weil der erste Satz aus Kyra Sweets Mund als Narrator ist, I'm 18 and I'm bored oder so ähnlich.
Ja.
Und dann so, okay, die Skandalosität kann man jetzt schon mal gleich abschreiben.
Ja.
Und die faszinieren sich halt irgendwie gegenseitig, aber irgendwann kommt dann doch, okay, der Lehrer hätte es besser wissen sollen, hätte es gar nicht so weit kommen lassen sollen, stößt sie ab und sie nimmt Rache und beschuldigt ihn und dann ist es so, war das nicht die Handlung von Wild Things? Two girls accuse their teacher of rape oder so ähnlich.
Habe ich nicht gesehen.
Aber ich glaube, das reicht.
Ja. Aber das Ganze wird so ein bisschen in die Gegenwart geholt, weil Cairo Sweet hat eine lesbische beste Freundin, die versucht, den Sportlehrer zu verführen, der beste Freund von Miller ist.
Ja, es gibt auch nicht so viele Figuren. Es gibt tatsächlich eigentlich nur 5 Figuren in diesem Film.
Seine Frau ist irgendwie auch Schriftstellerin, aber erfolgreicher. Und
das heißt, jetzt kenne ich die
im 5. Im Homeoffice und Alkoholikerin.
Ja.
Auch schön.
Und läuft die ständig so
in ständig im Negligé rum, also da ist so eine
Und
Martin Freeman als irgendwie anzüglicher, in einer anzüglichen Rolle funktioniert einfach nicht.
Du siehst ihn immer noch in dem Werbespot bei Love Actually.
Love Actually habe ich nicht gesehen.
Okay. Da ist er nackt. Die ganze Zeit.
Spielt er einen Pornodarsteller.
Stimmt. Okay. Deshalb ist er nackt.
Okay, vielleicht ist seine Range doch größer. Als
er spielt einen awkward Pornodarsteller. Nee, er ist, glaube ich, nur ein Stand-in, dachte ich.
Ach so.
Ich glaube, das war doch der Witz. Die zwei mussten nur irgendwie die Position halten.
Okay, das kann sein.
Und ich meine, deshalb meint er, ja. Okay.
Ja.
2 Sterne.
Ja, maximal. Also, das sieht irgendwie schön aus, der Film.
also diese pseudo-intellektuelle Literaturwelt, die dann in den Alltagsdialog überschwappt. Keiner redet so. Es ist so prätentiös, ohne das, was dahinter steckt.
Also es gab eine Szene, die fand ich halber Stern.
Vielleicht 1 Stern.
Okay. Also ich habe ihm 2 gegeben danach. Weil irgendwie fand ich den.
Die eine Szene, Helena.
Die eine Szene, die ich gut fand, war, als sie sich unterhalten. Also sie ist total belesen und liebt Bücher und er eigentlich auch. Und dann unterhalten sie sich und sie zitiert irgendwas und er ist total hin und weg und dann antwortet er ihr und sie ist dann irgendwie total entzückt und verzückt, weil sie sich auf einem Level unterhalten, über die Bücher, über irgendein Werk unterhalten können, auf einem Level, auf dem sie sich halt bisher mit niemandem hat unterhalten können. Und im Nachhinein ist das irgendwie auch, verstehe ich auch warum. Sie hat ja nur diese eine Freundin, die irgendwie aber nur so komische Dinge von sich gibt und lassiv da durch die Schule rennt und der Cairo dazu rät, den Lehrer zu verführen, weil sie sich ja langweilt. Ich glaube, sie war das. Sie meinte dann noch zu ihr, ja, wenn du dich doch so langweilst, dann verführe doch den Lehrer und schreib darüber dein
Das macht sie ja auch. Und ich habe verstanden, es gibt nur 5 Figuren, also wer sonst?
Ja, 2 Lehrer, die 2 Schülerinnen und die Ehefrau von Mr. Müller. Ja.
Okay, ich sehe, der zweite Film, wo wir so um den Bodensatz der Wertungen kämpfen.
Ja, ich würde ihm, glaube ich, jetzt auch vielleicht nur 1,5. Ist irgendwie, also das soll irgendwie auch so pseudo-erotisch sein. Also,
ja, ist auch nur peinlich.
Ja, ist aber dann irgendwie wirklich peinlich. Also ich vermute, wenn ich 14 wäre, wäre ich dann irgendwie schon so ein bisschen so Bücher und dieses Herrenhaus ist ganz toll, in dem sie lebt und
kommt der mit 1,5 davon, Sir?
Nein, höchstens 1, wenn nicht einen halben.
Ich kann nicht
Also der Anspruch von Regisseurin und Drehbuchautorin Jade Halle Bartlett war auch irgendwie sowas zu der MeToo-Diskussion beizutragen und es ist einfach nur, die hat nichts verstanden und hat nichts Wertvolles beizutragen.
Aber da kannst du ja trotzdem den Film für sich nehmen. Und entpolitisieren.
Trotzdem nein. Der Film überzeugt in keiner Sekunde. Er überzeugt, also gut, die Eröffnung ist so, okay, man weiß noch nicht so richtig, könnte noch was werden. Dann sieht man Bilbo in der Schule entlanglaufen und hat so diese typischen Martin Freeman, dieses süß-trottelige, ne, geht an irgendeinem Kreuzgang vorbei und sieht da irgendwas und bleibt stehen und guckt da hin so, was war denn da? War nix. Okay, ich weiter. Das ist dann noch endearing. Und sobald irgendjemand anfängt zu sprechen, geht es schnell bergab.
Das ist also wirklich auch und das beste Klassenzimmer der Welt. Also das finde ich toll. Das,
ja, ach, das ehemalige
Theater, genau. Stimmt, die dann aufgelöst werden.
Das kleine Theater.
Also ich glaube, ich habe ihn halt gut bewertet, weil es halt so diese Punkte so ein bisschen so Gothic-Elemente und dann so ein bisschen fantastische Anleihen, dann die Literatur, die halt so als Projektionsfläche da gestellt wird. Ich muss auch sagen, die Literatur wird dann auch als, als Projektion zur Masturbation dargestellt. Also da gibt's auch, ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was, was viele, also junge Frauen oder Frauen generell, welche hatten, sich manchmal auch wünschen. Ich hatte nämlich mal eine Unterhaltung mit einer Freundin von mir, die dann auch meinte, es gibt eigentlich keine Pornofilme für Frauen. Und
das stimmt nicht. Du musst sie nur suchen. Also die stehen halt bei den anderen Pornofilmen. Ja, aber okay.
Und da, und ich irgendwie, ich glaube
also das ist jetzt nicht, dass das der Porno für Frauen
ist. Nein, es ist nicht, weil weiß, dann auch diese Machtkonstellation da eingebaut wird zwischen Lehrer und Schülerin. Und wie Sam schon gesagt hat, da läuft es halt schief bei ihr. Also hatte die Dame, die Regisseur, hatte vielleicht gute Absichten, aber sie kann es nicht gut umsetzen.
Okay. Also sind wir mit einem Stern noch zufrieden? Also ich finde, das Gute ist, Senna, du hast, denk, du hast deinen Standpunkt klar gemacht und jeder, der Interesse an dem Film hat.
Ja, dann ist der Durchschnitt halt ein Stern.
Ja, ist ein Stern.
Ich finde, der Punkt ist, wir kommen ja oft an diesen dieses Durchschnittsthema als Ergebnis, aber an sich, lieber habe ich ja, dass man einen Konsens findet, als das mathematische Mittel aus unseren Meinungen. Aber ja,
we
okay.
Need to agree to disagree. On exactly how bad this film is.
Ja.
Ist fair.
Ja.
Dann ein Stern.
Ein Stern.
Das ist gut. Weil nach der Pause kommt ein Film, der hat mehr Sterne als alles, was ihr bisher gehört habt, zusammen zumindest verdient. Jetzt kommt das Double Team, von dem ich vorhin gesprochen habe. Double Team Supreme, because she's slaying, he's decaying, ist Lisa Frankenstein, es ist, Sam hat es gerade schon im Skript gelesen, Zelda Williams führt Regie und hier, Dingsbums Cody, wie heißt sie, hat das Drehbuch Diabolo geschrieben? Ja. Und meiner Meinung nach passiert bei dem Film leider genau das, was bei Jennifer's Body vorher passiert ist. Der ist jetzt verkannt und später werden alle ihn für das geniale Meisterwerk sehen, das ich in diesem Film sehe und ich erzähle euch jetzt, warum, mit Einwürfen von meinen Co-Hosts Helena und Sam. Helena hat ihn gesehen, Sam nicht. Und Lisa Frankenstein ist, der Titel lässt es vermuten, eine neue Interpretation von Mary Shelleys klassischem Roman, den haben wir schon öfter im Podcast besprochen, Frankenstein. Hier in modernen New Orleans ist eine Coming-of-Rage-Story von, wie heißt sie noch? Lisa. Ja. Genau. Und Lisa ist so ein bisschen neben der Spur. Helena korrigiert mein Skript.
Ist das?
Ho Crest?
Ho.
Das ist ein super Name. Nee, also, genau. Lisas Mutter ist von so einem Axtmörder umgebracht worden und deshalb hat ihr Vater neu geheiratet. Und
deshalb, weil ihre Mutter von einem Axtmörder.
Ja, weil die Mutter nicht mehr da war, der Vater eine neue Frau sich gesucht. Und die hat er gefunden in Form von Janet, gespielt von Carla Gugino. Ich glaube, die ist so ein Telenovela-Sternchen, wenn ich das richtig. Stimmt das?
Nee,
gar nicht.
Nee.
Also ich habe sie tatsächlich in Child's Game gesehen. Stephen King-Verfilmung auf Netflix und Gunpowder Milkshake, da ist sie eine der Bibliothekarinnen.
Genau, ja. Und in Watchmen spielt sie former Silk Spectre.
Ja.
Und in, ach, wie heißt denn der Zack Snyder-Film?
Watchmen.
Mit den Mädels. In der Klapse.
Sucker Punch.
Sucker Punch, genau.
Ich finde es gut, dass ihr mir mein Skript um die Ohren haut, ja, weil ich Depp selber falsch zitiere. Ja.
Aber sonst hat sie, ich glaube, auch mit Robert Rodriguez einige Filme gedreht.
Zurück zu Lisa Frankenstein.
Ja.
Der Vater ist super passiv, die Mutter ist irgendwie eklig. Und dann hat sie noch die Stiefschwester. Stiefschwester? Die meint es halt gut, aber die ist halt so goody little two-shoes Cheerleader und bla. Und während sie halt so gothic und daneben steht. Und dann hängt sie in ihrer Freizeit gerne auf Friedhöfen rum und träumt von der guten alten Zeit, als alles noch schön war. Und dann schlägt ein Blitz ein und die Leiche aus ihrem Lieblingsgrab wird zum Leben erweckt und
aus
kommt.
Aus ihrem Lieblingsgrab? Ja, ihr warum denn ein Lieblingsgrab?
Weil sie sich in den Mann verliebt hat, der da begraben ist.
Also verbringt sie ihre Zeit oft auf dem Friedhof.
Das habe ich doch gerade erwähnt.
Hat er das? Oh, da habe ich wieder.
Das ist, was ich gerade ausnahmsweise.
Entschuldigung.
Genau, und dann kommt die Kreatur, erwacht zum Leben in Form von Cole Sprouse, der am Anfang schäbig aussieht und mit zunehmenden Morden immer hübscher und lebendiger wird, weil ihm fehlen ein paar Körperteile und die müssen sie zusammen einsammeln. Und einen zentralen Punkt bei dem Wiederbeleben spielt die Sonnenbank in der Garage. Das Ganze spielt übrigens in den 80ern, in den Hyper-80er-80ern. Und ist eine herrlich schwarze Komödie, mit der ich unendlich viel Spaß hatte. Also, es springt ein bisschen von der Tonalität her, würde ich sagen. Also, die Gags landen leider nicht so gut wie im Trailer. Als würde jeder immer so ein bisschen seinen Einsatz verpassen. Also vielleicht liegt es an Zelda Williams. Ich glaube nicht, dass es am Skript von Cody liegt. Aber ich fand das ehrlich gesagt sehr schön, weil das irgendwie zu der Tonalität vom Film gepasst hat. Die hat auch so neben der Spur ist. Und da muss man sagen, Catherine Newton als Lisa sieht einfach so hinreißend aus in den ganzen Madonna 80er-Jahre-Kostümen. Also die konnte ich mich in jeder Szene, ich weiß, Elena wirft mir vor, dass ich mich in alle Schauspielerinnen verliebe, aber das war, hier war es mal wieder soweit. Und ja, viel abgefahrener, derber, schwarzer Humor. Und die, also wenn es in Miller's Girl eine Szene gab, die Masturbation andeutet, dann gibt es hier eine schöne Sequenz, die Fellatio andeutet. Und das war exklusiv, sag ich mal. Ich fand's großartig, war großartig unterhalten und würde den Film jedem und jeder empfehlen. Und von mir kriegt er 4 Sterne. Wie sieht's bei dir aus, Helena?
Von mir kriegt er 3,5 Sterne.
Gib mir mal ein bisschen Kontra. Also nicht hartes Kontra. Ihr seht schon, wir sind einen halben Stern auseinander. Das
nein,
wird eine schlimme Diskussion jetzt.
Nein, ich weiß schon gar nicht mehr, was waren denn die Punkte, die ich halt nicht so gut fand. Also ich fand es mutig, dass die Hauptfigur ein bisschen, das war halt ein bisschen, schon eher auch unsympathisch war.
Sie hatte sehr unsympathische Züge. Trotzdem konnte man sich in sie verlieben.
Obwohl sie eigentlich eher so die, weil sonst ist sie eher so, ja, das ist ja die Außenseiterin, die ist ja, also sie spielt ja eine Außenseiterin und dass sie auch noch, ihre Mutter ist auf schreckliche Weise umgekommen und die Figuren um sie herum, zum Beispiel ihre Stiefmutter, die ist eigentlich noch, also die ist eigentlich eklig und die ist eigentlich irgendwie so, ich weiß nicht, so toxisch.
Ja.
Weil,
und der Vater hart passiv.
Und ja, genau.
Aber die Schwester ist eigentlich, die ist das pure Gute.
Die ist sehr lieb, die ist toll. Und deshalb irgendwie erwartet man, dass sie halt die liebenswürdige Außenseiterin spielt, die halt ein bisschen ganz anders ist, aber halt sympathisch und man sich mit ihr identifizieren kann. Und das ist halt aber nicht immer der Fall. Das fand ich gut, war mutig, weil ich konnte mich dann halt nicht mit ihr identifizieren.
Und das finde ich, das ist aber auch wirklich sehr, sehr gut. Unter anderem, weil sie mordet ja auch. Und auch nicht aus Versehen und auch nicht exklusiv Leute, die es so richtig verdient haben. Mhm. Und dann ist es ja, also es wäre schon eigentlich fatal, sie dann zu idealisieren. Ja. Aber ja, das würde normalerweise passieren in so einem Film. Ja,
genau. Normalerweise, ja, da hast du recht. Und das fand ich schon gut. Und sonst, so wie du es bereits auch erwähnt hattest, ist irgendwie von der Tonalität, ist es ein bisschen holprig, sagen wir es mal so. Und ich weiß halt nicht, ob es vielleicht doch an der Regie liegt. Und einfach, dass der Film halt grell und lustig ist und anders, aber ja, irgendwie der Funke, der kann auch nicht so, der springt nicht über.
Ich gebe auch zu, es ist, glaube ich, wieder einer dieser Filme, dem ich mit Sicherheit auch 4 Sterne gebe, weil ich einfach, ich will, dass es ein 4-Sterne-Film ist und deshalb sehe ich ihn so. Wahrscheinlich ist aber 3,5 die bessere, echtere Bewertung. Von daher, ich würde jetzt auch nicht dafür kämpfen bis auf Letzte. Aber ich möchte ihm halt 4 Sterne geben, deshalb gebe ich ihm 4 Sterne, aber ich verstehe, dass vielleicht 3,5 der bessere, realistischere, echtere Wertungs, da komme ich grammatisch nicht raus. Ist einfach die, ist, passt, passt, leider, ja, passt.
Ja. Also ich meine, ich finde, es war auch ein tolles Regiedebüt, würde ich sagen, von ihr. Halt jetzt nicht hervorragend, aber alle Anfänge ist schwer. Und die Hauptdarstellerin spielt wieder, ich glaube, sie spielt immer halt diese etwas unsympathischen, aber charismatischen
ist neben Jenna Ortega so ein bisschen horrorlastig unterwegs, oder?
Ein bisschen, ja, genau. Wir hatten, also hatte die Millie in Freaky gespielt, Freaky Friday the 13th, auch so eine Horrorkomödie. Mhm. Und spielt jetzt demnächst in Abigail mit, die Vampirballerina, die entführt wird. Leider ist sie nicht die Vampirballerina, was ich erst dachte, sondern sie ist eine der Auftragsentführerinnen. Also vielleicht ist sie auch nur 5 Minuten im Film, weil ich vermute, wenn man eine Vampirballerina entführt, dann geht es nicht reibungslos vonstatten. Ja, 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 aber Cassie in Quantumania war liebenswert.
Hab ich nicht gesehen.
Ja, leider.
Ja.
Müssen wir noch schauen. Ist ein okayer Film. Ja, okay, dann 3.
Ich habe das Gefühl, da steckte so viel drin. Es ist halt wieder dieses typische Rezept. Du machst halt muss zu den Gummibärchen, kommt dann halt jetzt noch Schlagsahne drauf und so. Aber es hört sich alles in den einzelnen Elementen gut an, aber in der.
Findest du, ist es wirklich die eklige Pizza mit.
Nein, es ist zum Beispiel nicht so schlimm Ananas. Wie Sucker Punch. Sucker Punch ist halt. Das ist ein. Also, das ist.
Ja, bei Sucker Punch kommen ja nur Sachen zusammen, die passen. Schulmädchen, Samurais, Cyborgs, Zombies, Drachen. Das ist cool, zu sagen. Nee, also Sucker Punch ist halt wirklich, das ist einfach eine dumme Männerfantasie.
Mhm,
und das ist der Film nicht. Also absolut, an keiner Stelle ist eine Männerfantasie. Aber vielleicht meine, muss ich zugeben, aber kommt ja eher von Frauen.
Ja. Der
Film.
Ja.
Und die Idee. Aber ja. 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 Weiß nicht, für mich passen die Elemente zusammen, aber ich stimme dir zu, dass er ist ein bisschen weniger als die Summe seiner Teile.
Ja.
Also hast du eigentlich doch wieder
auch
recht.
Auch wenn ich es gut finde, dass sie zum Beispiel auch, sie arbeitet in dieser Reinigungs.
Stimmt, ja. Reinigung.
In der Reinigung, genau. ich dachte, kommt noch ein weites Wort. In dieser Reinigung und dort näht sie aber dann und sie kann halt besonders gut nehmen und das kommt ihr halt zugute, weil natürlich muss ihr
geschickt
neuer Freund,
eingefädelt, genau. Das Plot-Element und ja. Das Wortspiel von mir gleich noch obendrauf. Ja. Okay, bevor Sam einschläft, sag ich mir 3,5 Sterne für Lisa Frankenstein und dann reden wir gleich über die Driveway. Da kannst du schon wieder nichts viel sagen. Naja, anywho. A Story of Two Ladies Going South. Driveaway Dolls, eigentlich Driveaway Dykes, auch wenn er im Endeffekt nicht so hieß, aber im Abspann heißt er dann doch wieder so. Und es ist der neue, erste Film von jetzt Ethan Coen, nicht Coen-Brüder, sondern stattdessen mit seiner Frau zusammen. Seine Frau, mit der er zwei Kinder hat, die aber lesbisch ist. Es ist kompliziert. Und so ist der Film ist auch ein Plädoyer auf die Diversität. Ich wollte es das Lesben sein, aber das stimmt auch nicht ganz, aber auch nicht ganz nicht. Geht nur 84 Minuten, ich nehme mal vorweg, er hat sich länger angefühlt, aber war trotzdem nicht schlecht. Und was in den 84 Minuten plottechnisch passiert ist, das flüstert euch jetzt Helena ins Ohr.
Oh, das ist so viel, ich habe mich schon gar nicht mehr drin. Also es geht auf jeden Fall um zwei Mädels, zwei Freundinnen. Beide sind auch lesbisch, wobei das, die andere lebt das. Jamie, gespielt von der Tochter von, hier, wie heißt sie denn? Die haben wir doch in einem Groundhog Day gesehen.
Echt?
Ja, das ist ihre Tochter.
Krass.
Das sind auch wieder diese Kinder, die dann irgendwann in die Fußstapfen ihrer Eltern treten.
Oh, ist wie Night Swims reimt sich. Ja, George Lucas wäre stolz auf uns.
Genau, und Margaret Qualley, die Tochter von Andy McDowell.
Nice.
Spielt Jamie, die ist halt die, die ihr, die gefühlt halt ständig betonen muss oder darauf hinweisen muss,
kann man nicht sein.
Genau, dass sie eine, dass sie lesbisch ist. Und ihre beste Freundin, Marion, gespielt von Geraldine
Viswanathan,
die halt sehr also eher introvertiert ist, schüchtern und.
Ist sie überhaupt sich schon, also weiß, ist sie sich schon sicher, dass sie lesbisch ist? Ja, ich dachte irgendwie nicht. Ich dachte, das erfährt sie erst so, lernt sie erst im Laufe des Films.
Ach so, nee, ich dachte, das wüsste sie schon, nur ist sie halt nicht die, nicht so outgoing wie ihre Freundin.
Also sie macht es nicht mit jedem, mit jeder.
Mit jeder, genau. Jamie schon.
Ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall, es kommen diverse Umstände, führen dazu, dass halt beide halt ein Auto, mit einem Auto, das sie bei einer
Curly
mieten, beziehungsweise nein, das Auto muss überführt werden. Das Auto wird halt, ich weiß nicht, wo sie, das ist wieder, wird alles wieder so kompliziert.
Ja, also
auf jeden Fall, sie wollen nach Tallahassee, sie holen sich diesen Wagen.
Du kriegst halt einen Mietwagen billig, wenn du ihn zu einer Station zurückbringst, aber du kriegst die Station mehr oder weniger vorgegeben und den Zeitpunkt und dann wirst du bezahlt, anstatt dass du bezahlst oder zahlst wenig.
Genau, genau.
Und den Deal machen
sie. Ja, das und dahin wollen sie halt, da fahren sie halt hin, weil Marion ihre.
Because they're gonna get the act together.
Weil ihr Marion ihre Oma besuchen möchte und
stimmt.
Die halt sich gerade so selbst finden müssen, beide.
Ja.
Auf mehreren Ebenen. Und das ist, wird dann zu einem Roadtrip und dann trifft man halt viele Lesben und
stimmt.
Ja, also ich glaube, es gibt da, glaube ich, keine Frau. Nee, die Oma ist, glaube ich, nicht lesbisch, aber.
Ich feiere total, dass sie halt eine Fußballmannschaftsspiel für treffen, eine Mädchenfußballmannschaft, die natürlich alle lesbisch sind, die dann eine mega Lesben-Sex-Party im Keller veranstalten. Es ist einfach so ein schönes Klischee, mal von der anderen Seite gezeigt. Das ist großartig.
Ja, genau. Und dann, wie Schicksal so spielt, in dem Kofferraum von dem Auto, von dem Wagen, den sie überführen müssen, befindet sich ein mysteriöser Koffer und hinter diesem Koffer sind noch diverse andere Menschen her.
Ja. Ich möchte, um ein bisschen die Erwartungshaltung zu dämpfen, die der Trailer oder sonst auch die ersten 10 Minuten bei euch erwecken könnten. Ja, Pedro Pascal, das ist ein Cameo. Er spielt keine große Rolle im Film. Matt Damon, das ist ein Cameo, der spielt keine große Rolle im Film. Ihr seht in den ersten 5 Minuten Blut, Brüste, Sex, das seht ihr alles danach,
der Reihenfolge.
Fast gar nicht wieder. Dafür seht ihr immer wieder eine Lavalampe alle 15 Minuten, die kurz durchs Bild blubbert. Und das ist irritierend, genauso wie der Cameo von Miley Cyrus am Ende, als die Lavalampen-Dildo-Frau. Ja. Basierend auf einer realen Person übrigens, die diese Dildos tatsächlich gemacht hat.
Ah.
So, it's a thing. Das ist alles immer so zwischendurch witzig, aber mehr noch als bei Lisa Frankenstein, die Gags von dem Film, die im Trailer so knallen, die sind verteilt auf 84 Minuten und nicht mehr. Also die Gags sind nicht mehr als die aus dem Trailer.
84 Minuten, wow.
Ich sag ja, der fühlte sich an wie 2 Stunden.
Ja.
3 Stunden. Also das haben wir doch selber auf dem Weg nach Hause damals ja. schon so, boah, warum sind wir denn schon wieder draußen? Ja. Wir waren doch gerade 3 Stunden da drin und die Sonne ist gerade untergegangen.
Ja.
Und Coen-Filme sind normalerweise lang und lustig und der ist, fühlt sich lang an, aber das war's auch.
Für diese Franks, der war dann gegen, da war ja dagegen halt locker, luftig und.
Ja, das stimmt. Also die Charaktere sind witzig. Die Charaktere sind super witzig, super sympathisch, super gut gespielt. Aber das Ding ist irgendwie langweilig.
Ja, leider.
Und ich meine, auch wieder, es ist beim Coen-Bruder-Film, es ist okay, dass es irgendwie nicht auf was Krasses hinausläuft oder so. Und das Ende ist schon irgendwie auch süß.
Ja.
Und trotzdem, ich kann dem Film auf keinen Fall mehr als 3 Sterne geben, ich will ihm aber auch nicht weniger geben.
Ja.
Dafür ist er zu sympathisch.
Ja.
Und jetzt, wo ich weiß, dass es 84 Minuten ist, würde ich ihn auch nochmal schauen. Muss ich aber auch nicht.
Ja, ist, ja, die Schauspieler sind sympathisch und du merkst irgendwie auch, dass der Regisseur ist halt auch sympathisch und wollte einen sympathischen Film machen, aber
Ja. Und die haben an dem Ding so lange, das ist irgendwie schon vor 20 Jahren geschrieben und immer wieder und Herzensprojekt und bla 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 und dann ja, ist okay. Poster ist cool, Trailer ist cool, Film ist okay. Okay, ja, hey. 3 Sterne? Ja,
3 Sterne.
Oh, damit sind wir am Ende der Hauptfilme und würden jetzt schon mal unser Herz vergehen, bevor wir noch ein bisschen über Dune sinnieren. Unser Herz kann ja nur an Lisa Frankenstein gehen. Ich weiß, Sam hat ihn nicht gesehen, aber die Filme, die er gesehen hat, denen will er sein Herz nicht geben.
Miller's Girl hat sein Herz gebrochen.
Ja, ja. Oh. Okay, ich blätter nochmal eben zurück, um irgendwo dieses Herz zu vermerken, bei dem Film des Abends. Und dann reden wir gleich noch ein bisschen über Dune! Wait, das A ist aber falsch, oder? Das ist nur Long Live the Fighters, oder? Long Live the Fighters? Nicht so alalalala. Nee. Dune... Dune Part 2, Denis Villeneuves lange, lange, lange erwartete Fortsetzung, Vollendung vom, von der Verfilmung des ersten Dune-Romans, hat fast so viel Millionen US-Dollar Budget, wie er Minuten lang ist und kam Ende Februar raus und wir wollten eigentlich alle zur Eröffnungsnacht gehen, aber dann ist Sam erkrankt, sodass er ihn nachschauen musste, weshalb wir jetzt erst drüber reden. Ich sag erst, aber so ganz, eigentlich passt es noch. Und Sam wollte kurz erzählen, worum es geht. Trotzdem muss ich sagen, nur eine kleine Auffrischung, Sam, weil ich weiß, man kann das jetzt sehr lang und sehr kurz erzählen. Ich gehe aber davon aus, jeder, der jetzt zuhört, weiß grob, worum es geht.
Also Teil 1 hat uns bis Arrakis gebracht und den Fall des Hauses Atreides. Paul und seine Mutter treffen die Fremen. Und in Teil 2 geht es genau da weiter. Wir verlieren keine Sekunde.
Wichtiger Punkt, ja.
Sie fliehen halt dann, also müssen halt irgendwie es dann zurück zu dem Home Turf von der Fremen schaffen mit den Sadoka und den Harkonnen auf den Fersen und Sandwürmern sowieso. Ja, und Teil 2 bringt uns die Adaption des Rests des ersten Buchs, wo wohl Villeneuve mehr den negativen Aspekt von Alleinherrschaft und Fanatismus rausgearbeitet hat, mehr als im Buch.
Wobei das im Buch auch ein Thema ist.
Es ist auch ein Thema, nur der Frank Herbert hatte ja, nachdem das Buch eben in der Öffentlichkeit angekommen war und die ganzen Reaktionen und wie es interpretiert wurde, hat er gemerkt, es wurde nicht so verstanden, wie er es gemeint hat. Ah. Das ist eben das, was Paul mit den Fremen da veranstaltet, eben negativ ist und nicht positiv ist. Darum hat er überhaupt das nächste Buch geschrieben, hat der
Villeneuve. Dann hat er nicht aufgehört.
Dann nie wieder aufgehört. Genau, das hat wohl der Villeneuve in seiner Adaption schon ein bisschen mehr herausgearbeitet, als es im Buch, in der Buchvorlage ist, aber ansonsten ist es wohl die erfolgreichere Adaption des Materials.
Er hat es ja auch geschafft, sie zu Ende zu erzählen. Ich weiß, Lynch hat es in ein Buch, einen Film gequetscht.
Ja.
Aber ja. Also, ich mochte auch die Lynch-Version, was vielleicht auch daran liegt, dass ich großer David Lynch-Fan bin. Bei Dune 1 habe ich noch im Hinterkopf, dass Sam erst begeistert und dann immer weniger begeistert war. Ich bin gespannt, wo die Diskussion hier jetzt hinführt. Ich war im Kino eigentlich nur über eine Sache ein bisschen traurig, und zwar, dass das Soundsystem, und selten übe ich Kritik am Soundsystem, das ist eher Sams Part, aber das Soundsystem in unserem Stammkino in Metropolis den Soundtrack nicht würdig abliefern konnte. Das hat mir ein bisschen gefehlt. Ansonsten war ich habe mein Dune-Popcorn-Menü gekriegt und meinen kleinen Haus Atreides. Nee, diese Sandform-Popcorn-Dinge haben wir in Deutschland nicht, die im Internet irgendwie viral gehen. Wir haben nur Schlüsselanhänger, wie immer. Die sehen aus wie Holz, sind aber Metall. Wow. Ich war begeistert erstmal, weil ich wieder da saß, sagte, geil, so kann Kino sein. Also die für mich, also cineastisch war für mich die Szene, wenn sie den ersten Spice Miner da verteidigen, und das Zusammenspiel zwischen Chani und Paul, das fand ich großartig. Also da war ich dann voll drin. Wie gesagt, Soundtrack und Optik ansonsten auch perfekt. Was für mich ein bisschen schwierig war das, was du beschrieben hast. Dass es gar keinen Zeitsprung gab. Ich hatte irgendwie einen leichten Zeitsprung erwartet. Also ich hatte Dune noch präsent. Und ich bin, also für die Filmgeschichte, wenn wir jetzt irgendwie in 10 Jahren oder dieses Jahr oder nächstes Jahr immer Dune Double Feature machen und so, dann ist das egal. Nur für mich jetzt, 3 Jahre nach Dune, ich hatte irgendwie einen leichten Zeitsprung gefühlt erwartet. Und ich glaube, wenn sie einen Zeitsprung gemacht hätten, dann hätten sie eine andere kreative Entscheidung, über die ich noch später sprechen möchte, vielleicht anders umsetzen können, weil der Film für mich dann vom Plot her ein bisschen zu gerafft war. Ich mag es nicht, dass in Filmen immer im Vergleich zu Büchern Zeit stark komprimiert wird. Ich finde es okay, wenn man dann eine Montage einbaut oder es ist Zeit vergangen einblenden oder so, aber wenn es sich einfach so anfühlt, als ob Dinge, die eben Monate oder besser hier Jahre brauchen, dann gefühlt in Tagen oder Wochen oder Monaten, also eben das kleinere Äquivalent, passieren. Das stört mich einfach. Dann
aber er ist doch der Auserwählte.
Ja, aber im Buch sind es eben Jahre und hier nicht. Und
ja, also im Buch wird seine Schwester geboren und ist wie alt am Ende des Buches?
6, 7 würde ich sagen.
Okay.
Also ich weiß es nicht genau. Ich weiß im Buch, also seine Schwester bleibt hier ungeboren und Lady Jessica redet halt mit ihr in ihrem Bauch, weil sie, was hat sie getrunken? Das Gift von den Würmern.
Das blaue Spice.
Hat sie das nicht vorher auch schon gekonnt? Oder die hat zumindest checken können, ob es dem Fötus nur gut geht oder nicht? Ich glaube, das ist einfach Bene Gesserit-Fähigkeit.
Ja, aber das Kind könnte sonst nicht sprechen.
Schon Kräfte entwickelt.
Der Plot ist, dass sie kriegt ja durch dieses Gift die Erinnerung von allen vor ihr. Und die Tochter kriegt die halt auch direkt. Und deshalb ist die Tochter ungeboren, aber hat schon das Wissen von Generationen von
Wow, was ja. ein Müttern. So kleines neurales Netz schon alles kann. Wenn man es nur lässt.
Ja, weißt du, Sam, wir benutzen nur 1-2% von unserem Gehirn. Was, wenn wir den Rest freischalten könnten? Und das ist auch im Film, das ist schön umgesetzt, aber im Buch kommt sie halt auf die Welt und ist es so ein bisschen awkward, weil sie sich eben schon wie eine alte Frau benimmt, aber irgendwie 6, 7 ist, nagel mich nicht auf das Alter genau fest. Und dadurch, dass sie es, also ich weiß nicht, was zuerst da war, die Entscheidung, die Tochter nicht geboren zu lassen, und deshalb hat man es auf wenige Monate gekürzt, oder hat man den Plot einfach auf wenige Monate zusammengedampft und deshalb konnte sie dann nicht geboren werden, weil das halt einfach in der kurzen Zeit nicht passieren würde. Das finde ich einfach nur, das finde ich schade, und ich bin gespannt, wenn die Fortsetzung kommt, wenn Letterboxd schon Anya Taylor-Joy gelistet als, als Darstellerin, wie sie das machen. Und, also, da gibt es bestimmt Mittel und Wege und am Ende ist es halt einfach Magie oder whatever. Aber das, das war eine Sache, die mich so ein bisschen gestört hat. Und ich fand irgendwie auf, wie heißt der Heimatplanet von Harkonnen? Harkonnen Prime? Keine Ahnung. Das war zwar irgendwie kreativ, aber es hat mich einfach optisch nicht so abgeholt. Also nicht für eine längere Sequenz. Ne, für so einmal Kamera drüber fahren, ah ja, okay, so sieht das halt aus, aber dann irgendwie so schwarz-weiß und irgendwie nur große Quaderformen. Das war der Gigantismus, war mir da ein bisschen zu viel. Das hat sich nicht angefühlt wie eine echte Welt.
Ja, das war schon ein bisschen reduziert.
Wortwörtlich.
Zu reduziert. Ja, vielleicht, dass sie es in Infrarot aufgenommen haben, sollte irgendwie zeigen, wie so eine gleißende Sonne, die irgendwie alles wegbleicht. Und dieses ölige Feuerwerk hat irgendwie so, das war eigentlich visuell das einzig Innovative im ganzen Film für mich.
Boah!
Also. Und die aufgehypten, ewig perfekt gecasteten Sanddünen waren irgendwie so, okay, es ist grau und staubig, so what? Also hat mich, ja. Ja, der Chefkameramann hat wohl Ewigkeiten gescoutet, bis er die perfekte Location für jede Sanddünen- oder Wüstenszene gefunden hat. Mhm. Die auch in einem bestimmten Sonnenstand so und so aussehen musste. Mhm. Und am Ende war es halt einfach Wüste.
Mhm. Aber vielleicht sieht Arrakis so aus.
Was ich manchmal ein bisschen schade finde bei dir, Sam, ist, dass du dich im Vorfeld bei Filmen, du gräbst dich so ein und die erzählen begeistert von dem Scheiß und dann bist du begeistert und dann guckst du den Film und dann findest du es nicht so geil, wie sie es vorher beschrieben haben, und dann bist du enttäuscht. Und ich so, ja, aber das macht ja den Film jetzt nicht schlechter, auch wenn es kein echter One-Shot ist und sie vorher so geredet haben, als wäre es einer. Ich habe immer das Gefühl, du sabotierst dich so ein bisschen selber dabei. Aber du hast natürlich recht. Also wenn man vorher Marketing das so breit tritt, dann muss man auch liefern am Ende, klar. Aber
ja, ich habe im Vorfeld mir schon gedacht, so wie toll kann man die Wüste inszenieren.
Und hast dir aber gewünscht, dass es sich dann wirklich umhaut. Nee, also Arrakis hatte ich auch nicht so das Problem mit.
Vielleicht bin ich einfach ein Banause. Ich meine, Oppenheimer hat mich visuell auch überhaupt nicht beeindruckt. Habe ich mich gefragt, warum braucht so ein Film IMAX-Format oder IMAX-Soundsystem? Also null Mehrwert für mich. Das war so ein Biopic with Talking Heads. Anyway.
Ich würde sagen, du sitzt hier leider mit zwei, die zu Oppenheimer noch nichts sagen können. Zumindest nicht fundiert. Ein Kritikpunkt von mir noch war, ich fand die Wiedereinführung von Josh Brolin ein bisschen hakelig. Auch weil ich mich sehr gefreut habe, dass er wieder da war. Aber fand ihr das auch? Oder?
Ja, irgendwie. Das wurde nicht so erklärt, wie können Schmuggler da funktionieren.
Ja, das.
Und nutzen die Fremen nicht genauso aus wie alle anderen Mächte, und warum werden die von den Fremen geduldet? Alles.
Naja, werden sie ja nicht. Sie werden ja auch.
Ja, ja, eben. Aber wie kann. Also die Harkonnens haben riesige Probleme durch die Fremen, aber der Gurney Halleck mit seinen Schmugglern kann sich behaupten. Also
er ist einfach der Beste.
Hat es bis dahin geschafft irgendwie.
Ja, aber
die paar Wochen.
Ja, aber
also es waren ja dann auch noch ein paar Wochen, oder? Also
ja, das ist.
Ja, ich meine, er hat gegen Fremen und Harkonnen überlebt und eine Schmuggler.
Ja, aber er wird ja schon auch etabliert als so der beste Taktiker des Universums.
Ja, okay.
Und das ganze Haus Atreides, würde gesagt, dass sie halt einfach viel schon sehr im Einklang mit allem leben und jada. Lass uns mal kurz ein bisschen was Positives reinbringen, weil also zumindest 66% hier fanden den Film ja eigentlich ganz gut. Helena, erzähl du doch mal was, was dir gefallen hat zu Florence Pugh und Princess Irulan und dem Stil von ihrem Volk. Da hattest du dich, weiß ich, noch hinterher.
Ach so, ja, aber das war ja auch generell der Stil jedes Volkes. Das hat mich so ein bisschen, ich glaube, das hat wahrscheinlich damals Star Trek eingeführt, dass wenn du, Star Trek, die entdecken ja das weite Universum, dann landen sie auf einem Planeten und auf dem Planeten sind aber alle total.
Es gibt nur eine Moderichtung.
Genau, es gibt nur eine Moderichtung, es gibt nur einen Stil. Es gibt halt nur ein Volk auf diesem ganzen Planeten. Deshalb ist vielleicht auch die Erde so besonders. Weil es unterschiedlich ist. Also,
würde ich mal sagen, Punkt, ich glaube, wenn Alien auf die Erde kommt, wird es das wahrscheinlich auch denken. Also, weil je weiter weg dein Blickwinkel ist, desto gleicher sieht alles aus. Weißt du, es ist wie wir denken, was sind der Unterschied zwischen Thrash Metal, Speed Metal, Death Metal, Core Metal, New Metal? Weißt du, je weniger du drin steckst, desto gleichförmiger ist es.
Ja, weil ich meine, auf den Harkonnen-Planet sehen die auch alle gleich aus und lieben schwarz und weiß. Und und das zieht sich halt durch die Filme und ist mir dann besonders aufgefallen bei dem Imperator, dem Emperor und seiner Prinzessin. Weil sie dann halt, sie haben halt
die Sadauka?
Genau, diese Ritter. Hm. Weil das sind ja tatsächlich, also die sind unter anderem, die haben ja wirklich also so ein Schwerter, die dann auch wirklich aussehen wie Schwerter, heißen diese breiten Zweihänder?
Zweihänder.
Genau. Und die sehen halt auch ein bisschen aus wie so Ritter der Tafelrunde oder Kreuzritter. Und dann siehst du halt die Prinzessin, die halt auch viel, also
so
Kettenhemd-ähnliche Kleider trägt, vor allem wenn sie rausgeht. Und so sah da ja auch das Schiff von denen aus. Das war ja auch sehr metallen und das hatte halt alles wirklich so diesen Kreuzritter-Vibe so ein bisschen lange wallende Kleider, Mäntel. Und dann hast du halt die Harkonnen, die halt dann bei denen ist ja halt alles halt wirklich sehr monoton und niemand hat Haare oder Augenbrauen. Ja.
Eigentlich so ein bisschen Apple-Style, ne? Also so schwarz-weiß, klare Linien. Übrigens, wo du es eben erwähnt hattest, Christopher Walken als Emperor fand ich sehr gut. Was schauspielerisch mir auch besonders gefallen hat, war Beast Raban, die Rolle von Dave Bautista.
Der war so lächerlich.
Fandst du? Nee.
Der war so, hat so rumgebrüllt die ganze Zeit, aber war eigentlich unfähig.
Das ist ja der Punkt.
Ja.
Der konnte halt nur eine Sache und die hat nicht funktioniert und daran ist er zerbrochen und dann auch so zur Seite geschoben worden. Und
ich hatte tatsächlich ein bisschen Mitleid sehr gut, mit ihm. Ich
also, mir hat das auch echt gefallen.
Ja.
Also nicht von hahaha, sondern mehr, ich fand das relativ vielschichtig, was sie mit ihm gemacht haben im Zuge des Films.
Ja, es war ganz interessant.
Ich sehe das auch so, weil ich habe den Druck gespürt, den er halt hatte und man weiß halt, was für ein Typ er ist.
Er hat ein kleines Toolset. Ja.
Ja,
da ist ein Hammer drin und das war's.
Ja, und das war gut umgesetzt.
Und genauso
Fate Reuter.
Fate Reuter. Im Endkampf, so eine Sache, wieder so eine von diesen Dingen, die quasi unverfilmbar sind. Also wenn sie, im Film wird es ja auch einmal zitiert, Schemes within Schemes within Schemes, was halt im Buch so ein Riesending ist. Und den Kampf von ihm gegen Timmy Toomeats, du kannst halt da nur irgendwie eine Finte im Messerkampf zeigen und viel mehr geht halt nicht. Aber es ist im Prinzip alles drin, was in dem Buch ist. Also wie Paul Atreides antäuscht, irgendwie wütend zu sein und verzweifelt. Und eigentlich wartet er aber nur ab, bis er die eine Lücke in der an sich perfekten Kämpferhaltung von ihm findet und so. Und das war für mich so ein bisschen wie in Peter Jacksons Herr der Ringe, wo auch viele Dinge waren, wo du gesagt hast, okay, wenn du die Bücher gelesen hast, dann siehst du das jetzt, dann ist das für dich da, dann weißt du, das existiert in der Welt, auch wenn es jetzt nicht explizit im Film gesagt oder gezeigt wird. Und wenn nicht, dann ist es halt einfach nur eine Actionsequenz und dann kannst du es trotzdem genießen. Und das ist halt für mich, das ist halt das Höchste der Gefühle, was du bei einer Romanverfilmung machen kannst, weil er ist schon bei 166 Minuten und trotzdem fühlt sich das Ding noch teilweise gerafft an vom Tempo her, weil er so viel da reinstopft und trotzdem hat es Längen, weil es halt ein sehr schwer zu verfilmender Stoff ist. Und dann, also besser kann man es nicht machen an der Stelle. Das fand ich großartig. Viele andere Dinge kreativ haben auch nicht so hundertprozentig für mich funktioniert, aber da war schon viel Gutes dabei. Nachdem wir ein bisschen hin und her gezählt haben, Sam, du warst ja bei Teil 1 so erst happy und dann nicht so. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt bist du direkt nicht so happy.
Ja, ich habe so das Gefühl, der Denis Villeneuve wird immer, ist so vielleicht so ein bisschen wie Ridley Scott, wenn er kein brillantes Drehbuch von jemand anderem hat, dann bleibt nur noch das visuell Grandiose übrig und das reicht mir nicht mehr.
Ich wünsche dir ja, dass du den Film auch liebst. Aber da kann man auch nichts machen. Aber es ist zumindest Enttäuschung auf hohem Niveau bei dir? Oder nicht mal das für dich?
Ich weiß es nicht. Also, das hat für mich nicht funktioniert.
Okay. Was würdest du ihm geben?
3.
Fair enough. Hey, ist immer noch eine Empfehlung. Hier brauchen wir ja keine Konsensdiskussion führen, sondern unsere Wertungen stehen nebeneinander, denn es gibt keine Sneaky Monday Review, denn es war keine Sneak. Ich stehe bei 4, freue mich auf ein Review und hey, falls irgendjemand von euch eine Vorbestellung für das Dune 4K UHD Steelbook hat, die ihr abtreten will, ich habe keine bekommen, bin ich dafür offen. Vielleicht hat Helena mir schon eins vorbestellt, würde mich halt freuen und mich damit überrascht, aber sieht schlecht aus. Ich war begeistert. Also ich habe immer noch Bock, ich überlege immer noch, ob ich vielleicht noch ein zweites Mal reingebe. Es gibt hier noch ein paar OV-Vorstellungen und habe echt Lust, den nochmal zu sehen. Publikum war okay, war nicht ganz ausverkauft, was mich überrascht hat, weil sie behauptet hatten, es wäre ausverkauft. Vielen Dank nochmal, Sinister, dass ihr unser Ticket nicht zurückgenommen habt. Ihr hättet es im Nachgang, hätte ich mich beim Service Center noch mehr beschwert zurückgenommen. Also dafür Kudos an euch, netter Kundensupport. Online nicht so nett, vor Ort. Ihr könnt euch das Ticket ja aufhängen.
Einrahmen,
ja, immerhin. Kann man netter sein, vor allem für Kunden, die seit 12 Jahren jede Woche mindestens einmal bei euch sind. Aber ich bin ja nicht nachtragend. Aber nee, war ein schöner Abend, war ein schöner Film.
Ja, wir können uns es nicht leisten, nachtragend zu sein. Die haben das Monopol auf die OV-Sneak. In der Form, wie wir sie brauchen.
Sonst sind wir nicht mehr Sneaky Monday. Fuck, sonst sind wir Sneaky Wednesday alle 2 Wochen. Naja, irgendwann, wir werden sehen. Wir sind jetzt in Saal 2 angekommen. Mal schauen. Viel tiefer können wir nicht fallen. Aber nee, der Film hat mir gefallen. Ich bin gespannt, ob es weitergeht. Wenn es weitergeht, schön. Wenn nicht, auch gut. Wir haben das bekommen, was wir alle wollten. Nicht, was wir alle wollten. Aber wir haben zumindest das erste Dune-Buch jetzt mal von jemandem, der das verstanden hat, verfilmt und nicht von David Lynch, der einfach gemacht hat, was er denkt. Das ist mein Verdict. Ich bin mit 4 Sternen rausgegangen. Helena.
Also, falls jemand von euch eine 4K UHD Ultra Steelbook Edition übrig haben sollte.
Du suchst noch ein Geschenk für deinen Freund.
Ich suche noch ein Geschenk. Bis Anfang Juli. Wär's zu toll.
Zum Film?
Achso. Ja, ich glaube, ich fand tatsächlich den ersten Teil besser als den zweiten. Ja. Weil mir auch die Figuren im ersten Teil eher zugesagt haben. Ich glaube.
Mehr Timmy Two Meets.
Nein, nein. Es liegt unter anderem an, weil ich die Lady Jessica und die Darstellung von Rebecca Ferguson fand ich im ersten Teil sehr gut. Sie hat irgendwie so diese Balance gehalten und irgendwie so wie sie gespielt hat, diese
die Balance zwischen?
Naja, zwischen, ich fand das irgendwie so diese, eigentlich so die, ihre Liebe und ihre Loyalität gegenüber ihrer Familie, Vater und Sohn und dann aber eigentlich noch das
die Bene Gesserit.
Ihr eigentlicher Auftrag, der da so da und die, genau, die Bene
Schemes Gesserit. Within Schemes within Schemes.
Und da gab es nämlich auch eine ganz tolle Szene, wo sie das halt meiner Meinung nach sehr gut eingefangen hat, als sie diesen kleinen Monolog hält im ersten Teil. Und weiß nicht, das war so, ja, nicht so. Eine Stärke und Zerbrechlichkeit in einer Darstellung. Und hier war das halt, wie bereits eingangs schon von euch erwähnt, halt, weil sie sehr viel in sehr wenig Zeit packen, hast du auch das Gefühl, dass ihre Charakterentwicklung einfach viel zu kurz kommt. Weil auf einmal ist sie dann halt die Strippenzieherin im Hintergrund und tut alles, damit halt ihr Sohn halt der Muad'Dib wird. Ja. Das kam für mich, ich habe die Bücher auch nicht gelesen, aber das war für mich dann nicht so ganz so verständlich. Und was ich wohl gehört habe, ist halt, dass die Rolle der Chani halt in den Büchern nicht so präsent ist wie hier. Und hier fand ich das eigentlich ganz
positiv. Zendaya ist immer gut.
Und das fand ich ganz gut und nachvollziehbar. Ja.
Sternchen?
Sternchen. Beide. Zwei. Ach so. Ja, ich denke, ich würde dir schon 4 Sterne geben.
Okay. Ich muss noch einen Kritikpunkt einschieben, aber du kannst gerne gleich noch was sagen. Ich finde, sie haben ein bisschen so ähnliches Problem gehabt, glaube ich, wie zwischen der, das ist irgendwie ein bisschen weit hergeholt, aber der klassischen Star Wars Trilogie und dann den Prequels, wo ihnen Han Solo gefehlt haben hat und dann haben sie das stattdessen Obi-Wan Kenobi mit reingeschoben. Das im ersten Teil war ja noch Aquaman's Jason Momoa dabei, der so, yeah, ein bisschen witzig war. Und jetzt, dann haben sie im zweiten Teil so ein bisschen Stilgar zum Trottel gemacht, weil irgendwie brauchen wir ja noch Comic Relief. Das fand ich schade, weil der war eigentlich sehr erhaben in Teil 1. Und das hätte ich auch in Teil 2 gern weitergehabt. Also, ich habe selber gedacht, naja, in 166 Minuten, da darf man auch mal lachen, das ist auch okay. Aber nicht unbedingt auf Stilgars Kosten, weil also gerade was Sam gesagt hat, dass sie ja das, was mit den Fremen gemacht wird und wie sie instrumentalisiert werden, die eigentlich durchaus auch angeprangert wird. Und gerade das Ende ja schon düsterer ist, finde ich auch wirklich, als das Buch. Also ich finde, da merkt man einen größeren Bruch, obwohl natürlich die gleiche Geschichte erzählt wird. Also wie gesagt, Kudos zu Danny Villeneuve an der Stelle. Aber dann gerade den religiösen Ziehvater von ihm, der an ihn glaubt, den dann teilweise so ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen, finde ich schade. Und also so, sorry, Witze auf Kosten von Javier Bardem, das funktioniert für mich auch einfach nicht, weil der ist zu, der strahlt so viel Intelligenz aus, dass das nicht, das glaube ich ihm nicht. Also das war für mich schwierig. Aber ich bin eh jemand, der Comic Relief in Filmen, ich kann das schlecht haben in Filmen, die ich ernst nehme.
Ja, da bin ich bei dir. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu spoilerisch wird oder ob alle schon das Buch gelesen haben, aber ich fand halt am Ende irgendwie die verschiedenen Gegenspieler sind dann doch einfach nur Marionetten von den Bene Gesserit. Und das hat die dann irgendwie alle weniger interessant gemacht. So, ja, haben die wirklich noch, oder das, was die da machen, ist das nicht alles schon so vorbereitet? Sind die wirklich so gut und so schlau und strategisch? Tanzen sowieso nur. nach der Regie, der entweder von Lady, also das eigentlich Interessante ist Lady Jessica gegen Mother Superior oder wie heißt die?
Keine Ahnung, aber ja.
Die Rangoberste, Bene Gesserit, also allein, dass Lady Jessica eben einen Jungen zur Welt gebracht hat, ist ja schon ein Akt der Rebellion und dass sie
obwohl
dann,
es gleichzeitig vorhergesagt ist.
Ja, sie hat es aber, das total. Sollte auf eine andere Weise passieren irgendwie.
Oder eben
mit noch mehr Vorbereitungen.
Weil du manchmal, also wenn du so eine Prophezeiung hast, ist ja auch immer schön, solange die da wabert und alle auf die warten, ist sie halt immer wahr, weil sie eben noch nicht eingetreten ist.
Ja, aber nichtsdestotrotz hat man immer das Gefühl, dass Lady Jessica so ihr Ding macht und die ganzen geebneten Pfade von den Bene Gesserit, die ganze Vorarbeit halt für ihre Zwecke ausnutzt, um Paul am Leben zu halten.
Ja. Aber gerade deshalb.
Und sich eigentlich nicht dafür interessiert, für das Endgame von ihrem Orden.
Ja, aber gerade deshalb, genau, finde ich wirklich. Also, da ich die Folgebücher nicht gelesen habe, finde ich total spannend, wo es dann hingeht, auch wenn ich schon grob weiß, wo es dann hingeht.
Ja, und dann, dann fand ich halt sozusagen die Details, auf die der Film sich fokussiert hat, so die Beziehungen zwischen Paul und Chani und die beiden, fundamentalistischen Fremen und die weltlicheren Fremen, das ist irgendwie egal, wie das ausgeht, weil das immer nur auf ein Ziel hinauslaufen kann. Eben, was die Bene Gesserit vorgeebnet haben.
Ja.
Und so, ne, die eigentlichen Strippenzieher sind so zu weit im Hintergrund gewesen die ganze Zeit.
Freuen wir uns auf Teil 3.
Hm.
Ich glaube, ich weiß nicht, Helena, ich war dir ein bisschen ins Wort gefallen. Möchtest du noch was zu Dune sagen? Podcast Gold, du schüttelst den Kopf. Nein? Okay. Dann auf jeden Fall für euch, für uns, schauen wir mal. Handy aus und Film ab. Halt, ja. Los.
Ja, ich finde, weil Sam vorhin noch erzählt hat, dass es ja eigentlich die Strippenzieherinnen, die Bene Gesserit sind, aber eigentlich den Weg für Paul ebnen seine Mutter und seine Freundin. Manche halt
die starken Frauen. Und trotzdem muss ich sagen, ich möchte
ihn.
Die Stripperin.
Ach so, du meinst, weil Chani ihm die Wege der Fremen beibringt.
Unter anderem. Und auch ihn halt wieder.
Und ihn allen und ihm halt Legitimation gibt gegenüber den anderen Fremen.
Oh, und das muss ich aber noch sagen, das war eine meiner liebsten Szenen im Film, wirklich. Wenn sie jetzt erzählen, wie die Prophezeiung, he will know the way of the desert. Und in meinem Kopf war es schon so, ja, so wird das dann erzählt, aber eigentlich, und dann kommt in der nächsten Szene halt, wie Chani ihm halt erklärt, wie das funktioniert und wie alles geht und wie er überlebt und was er machen muss. Ich so, ja, aber genauso entstehen so Legenden. So, es wird dann niedergeschrieben, dass er das einfach wusste, nur weil niemand dabei war, als es ihm dann jemand erklärt hat. Das hat mir echt, das war auch so. Also neben dem Angriff auf den Crawler, das war so eine richtig tolle Szene für mich.
Ja, also dieses Trinken von dieser Wurmgallenflüssigkeit oder was letztendlich ist, da wurde das dann zu magisch. Also davor konnte man noch, genauso wie du gesagt hast, das so alles erklären.
Also das musst du halt schon wirklich gekonnt haben. Ne? Also,
Und so ein bisschen war das dann doch, okay, er kann nicht wirklich vorhersagen, sondern er sieht halt jetzt mehr, was in der Vergangenheit alles passiert ist, hat sozusagen mehr Daten, um dann in die Zukunft zu extrapolieren. Aber dann wurde das dann doch zu sehr mystisch. wo er dann, das hat mich an Nightmare Alley erinnert, wo er die Macht an sich reißt bei diesem Treffen von allen Stämmen, wo man erst, wo er erst den Stilgar hätte töten müssen. Und, ach, er, dann, ach, da. Und ja. Er dann sagt, nein, scheiß auf eure Tradition, ich rede jetzt einfach. Warum soll ich meinen besten Mann töten? Das ist total bescheuert.
Ich habe gerade bei Nightmare Alley nach den Stämmen gesucht in meiner Gedächtnis.
Nightmare Alley ist doch Del Toro-Film über den Jahrmarkt Wahrsager, der halt eigentlich keine Fähigkeiten hat, sondern wo seine Assistentin in einem Code mit ihm redet und je nachdem, wie sie die Frage stellt, weiß er, was die Farbe des Handtuchs in der Handtasche der Frau ist. Und so einen Akt macht er halt, aber er weiß halt wirklich was über den einen Typ in der ersten Reihe. Okay.
Oder vielleicht auch nicht.
Ja, oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er einfach nur, vielleicht hat er sich einen ausgesucht, der stumm ist, der taubstumm ist und überhaupt nicht, also weiß, was da gesagt wird. ja. Das ging dann zu sehr ins Unerklärliche über, was ja vielleicht auch in der Buchvorlage ist, ich weiß es nicht mehr.
Ja, ich glaube, er kriegt dann schon, er kann schon die Zukunft, er sieht ja auch seine eigene Zukunft tatsächlich. Und das ist ja der Weg. Was ein bisschen schade ist, ne, weil das ist so ein Ding, das ist halt seit Avengers Endgame und der Doctor Strange-Sequenz halt mit den 1 Million Opportunities und nur eine führt zum Ziel, ist es halt, jeder andere Film, der was in der Art bringt, wirkt, als hätte er von Endgame abgekupfert, weil das einfach sich so in die Popkultur eingebrannt hat. Aber natürlich war Dune viel früher. Aber Paul sieht halt immer die verschiedenen Wege, die kommen können.
Genau, und sagt dann, there is a narrow path zum Ziel.
Ja. Und es ist halt jetzt ein Klischee geworden. Ich hoffe, es kommt noch in Dungeons & Dragons.
Die Fremen lassen die eine, also da ist doch die Freundin von Chani, die sozusagen das Sprechrohr der säkularen Fremen ist, die so am lautesten sagt, ey, die Fundamentalisten haben was an der Waffe. Warum wird sie zurückgelassen, nur um von den Harkonnen abgeschlachtet zu werden?
Sie wird, glaube ich, nicht zurückgelassen. Also hatte ich es nicht verstanden.
Nicht auch nicht.
Also die ziehen alle ab, aber das war doch nicht so hektisch. Oder gab es keinen Grund, warum sie da bleibt?
Ja, aber ich glaube, das war irgend so ein, es war schon eine taktisch-militärische Entscheidung. Ich weiß nicht, ob sie den Abzug gesichert hat oder das doch noch verteidigen sollte und von den
Hat sie ja auch.
Das, ja, genau.
Wird,
also ich mein,
das wird ja auch gesagt, dass sie halt viele von den Harkonnen-Kriegern
getötet dass sie schon dachten, vielleicht können sie es doch noch halten.
Ja, aber ob die jetzt 20 mehr Harkonnen umbringen,
jetzt
auch keinen strategischen Unterschied mehr.
Sie waren sich nicht sicher, dass sie das wirklich verlieren. Ich glaube, es war so ein where you hedge your bets. Du hast Leute zurückgelassen, nicht nur sie, um es zu verteidigen. Und die
ach
halt
so,
nicht
du
geschafft.
Meinst, sie ist nur die einzige Überlebende.
Genau.
Oder die haben sie am Leben gelassen, nur um
genau. Die haben, oder
sich viel Spaß zu
machen. Oder vielleicht haben sie während die anderen sich zurückgezogen haben, haben sie sie zufällig noch gegriffen und deshalb da behalten. Ich fand eher schlimm, so der geniale Plan, so, hey, wir bombardieren das einfach alles. Und ich so, wow. Also das hätte Beast Rubbern auch geschafft, diesen genialen strategischen Ploy.
Ja, also die Harkonnen haben mich auch überhaupt nicht.
Also
der
Fade Reuter
war gefühlt nicht anders als der Beast, der hat nur weniger rumgeschrien, sondern der hat einfach gleich Kehlen durchgeschlitzt. Aber unterm Strich hat er auch immer nur irgendwelchen Untergebenen gesagt, mach mal, ach, du hast nichts geschafft. Mach's halt besser.
Ja, also diesen
aber
Punkt,
ohne,
wir bombardieren
ohne,
einfach
ohne
alles. Da, ich find, ja, also ich gebe, also ich meine, ich glaube, Beast Rabban ist dann ja selber so an die Front. Die haben gezeigt, wie es bei Rabban nicht mehr funktioniert hat, aber ich sehe halt nicht, dass Feld Reuters Plan besser war. Weil einfach.
Er hat ihn halt besser verkaufen können.
Und er hat funktioniert. Ja. Ja, ich meine, steckst du nicht drin, ne? Vielleicht hat Raban doch irgendwie so halb konsequent nur alles weggebombt und nicht einfach einmal
weil
alles.
Weil er ja auch irgendwann noch verunsichert war, weil es halt
ja. Deshalb ist er ja noch an die Front gegangen und hat aber doch
das ist gemeint, das, was er konnte, an die Front gehen und
ja, aber
das
konnte er halt nicht. Schämen, ja. Also dachte er.
Er dachte, er konnte es
ja. Nicht. Okay, wir waren aber auch schon fertig, ne? Mhm. Also, hey ho, Handy aus und Film ab. Aber ich find's gut, ganz ehrlich, weil ich meine, wir hatten so eine kurze Dune-Diskussion. Ja, ist schon das nächste Skript. Double Feature. Und jetzt haben wir doch noch länger über Dune geredet wieder. Und das freut mich einfach. Weil beim letzten Mal haben wir eine Dune-Vorbesprechung gemacht und eine Dune-Nachbesprechung, weil wir so heiß auf diesen Film waren. Und jetzt war es bei der Vorbesprechung so, ja, dann kommt der halt und dann gucken wir den. Als hätten wir so überhaupt nicht drauf gewartet. Ja, und jetzt, wenn auch nicht durchgehend positiv, zumindest, ja, ist Energie da, um sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist doch, worum es geht. Ja, Liebe zum Film drückt sich genauso aus, indem man drüber diskutiert. Okay, ja, Handy aus und Film ab, Leute.